Hallo, hier ist Bibletunes im Gespräch mit Manuel Gresslin und seinem Buch Theophobie. Heute im Studio mit Ruben Sommer.
Wir sind zurück mit einer weiteren Episode der Staffel Theophobie zusammen mit Manuel Gresslin. Manuel, schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Herzlich willkommen.
Richtig cool, danke dir.
Wir beschäftigen uns heute mit der Angst vor Gott als dem Nicht-Sicheren. Und als ich mich auf diese Episode vorbereitet habe, da bin ich direkt beim Titel hängen geblieben. Die Angst vor Gott als dem Nicht-Sicheren. Ich glaube, diese Aussage, das Nicht-Sichere, das triggert. Das triggert ganz gewaltig, zumindest mich. Denn wie kann ich mich an etwas halten, an etwas orientieren, Beziehung leben oder jemandem vertrauen, der nicht sicher ist? Darüber sprechen wir und ich bin schon ganz gespannt, welche Gedanken, dass du mit uns dazu teilen wirst. Ich denke, ich spreche für einen großen Teil unserer Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ich jetzt einfach mal so plump behaupte, etwas, das nicht sicher ist, auf das lasse ich mich gar nicht erst ein. Sicherheit ist ein zentrales Bedürfnis, ein Grundbedürfnis von uns Menschen. Und das ist heute wieder aktueller denn je. Ich denke, ein Blick in jede Zeitung reicht. Sicherheitspolitik wieder so präsent wie nie. Wir sehnen uns nach Sicherheit, nach Stabilität. Manuel, wie gehst du ganz persönlich mit deinem Bedürfnis nach Sicherheit um? Und wie äußert sich ein Nicht-Sichersein bei dir?
Ja, das sind schon mal gute einleitende Worte und berechtigte Fragen und Anfragen, Angst vor Gott als dem Nicht-Sicheren. Und in meinem Buch geht es immer wieder darum, sich dieser Angst zu stellen, Mut zu haben. Und vielleicht ist es ja gar nicht so schlimm, wenn Gott doch nicht so sicher ist, wie ich meine. Und du sprichst richtige Dinge an, oder? Sicherheit ist ein Grundbedürfnis, auch so, wenn man diese Maslow'sche Bedürfnispyramide anschaut, die es da gibt, dann gehört Sicherheit auch mit Selbstverwirklichung vielleicht noch so zusammen, so den wichtigsten Grundbedürfnissen von uns Menschen, oder auch ein Staat soll zuständig sein für Freiheit, aber eben auch für Sicherheit, der Staat, in dem wir leben, dass das passiert. Und doch merke ich jetzt bei mir persönlich, ja, ich bin ein sicherheitsorientierter Typ, oder? Ich mag es, wenn ich auch so die Kontrolle habe über Sachen und so weiter. Und doch finde ich es spannend, jetzt ganz persönlich bei mir, wenn mich meine Frau, die Sarah, immer mal wieder auch rauskitzelt. Wenn wir dann doch irgendwie eine Abenteuerreise machen und nach Panama fliegen und noch gar nicht wissen, wie kommen wir von A nach B, sondern alles ist auch ein bisschen mit Aufregung, mit Abenteuer verbunden und ich meine Komfortzone verlasse. Und ich glaube, das ist immer natürlich auch Glaube, oder? Dass man nicht in Komfortzonen stecken bleibt, sondern auch in die Lernzone geht und unterwegs ist und Gott auch von neuen Seiten kennenlernt und dafür eben auch offen ist. Eben als diesen, wie wir es in der ersten Episode hatten, diesen ganz anderen Gott auch kennenzulernen. Und da wird man auch drauf stoßen, dass Gott vielleicht gar nicht so sicher ist, wie man manchmal denkt. Und genau darum geht's auch jetzt im Folgenden.
Du hast gerade angesprochen, eben dieses Grundsicherheitsbedürfnis der Menschen nach etwas Sicherem. Ich denke eben gerade auch im Glauben ist da die Tendenz schnell da, dass man sich eben nicht aus der Komfortzone getraut, aus Angst. Es könnte einem etwas begegnen, das. Und du schreibst in deinem Buch, dass dir in deiner Tätigkeit als Theologe und als Seelsorger immer wieder zwei verschiedene Typen von Menschen begegnen, bei denen sich ihr Bedürfnis nach Sicherheit in Bezug auf ihren Glauben an Gott auf ganz unterschiedliche Art und Weise äußert. Und du beschreibst diese zwei Typen als einen Typen, der genug hat von einfachen Antworten und einen zweiten Typen, der genau das Gegenteil empfindet, der kein Interesse mehr hat an komplizierten Statements, sondern klare Einsichten will, einfache Lösungen. Wie äußert sich die Theophobie des Nichtsicheren, von der du schreibst, deiner Meinung nach bei diesen beiden Typen, von deiner Erfahrung her, und wie reagieren sie auf diese Angst?
Was du hier beschreibst, könnte man vielleicht auch so zusammenfassen mit, bei dem einen ist der Glaube ziemlich simpel, beim anderen Typ ist er ziemlich detailreich. Und ist natürlich erstmal eine Pauschalisierung, eine Verallgemeinerung, aber ich denke, die hilft. Und in meinem Buch oder auch jetzt ich persönlich in diesem Podcast werbe ich eigentlich für einen Glauben, der weder zu simpel ist, noch zu detailreich, sondern es muss irgendwie was in der Mitte geben. Und man kann ja eigentlich zurückgreifen auf den Psychoanalytiker Fritz Riemann. Der beschreibt nämlich, dass wir Menschen oder dass in jedem Menschen unterschiedliche Grundängste angelegt sind und ermittelt da 4 Grundängste und er sagt, es gibt zum einen die Angst vor Hingabe und vor Endgültigkeit. Und wenn Menschen diese Grundangst in sich haben, oder es sind eigentlich 2 Grundängste, dann entsteht da sehr schnell dieser Denkgott. Der will alles ganz genau wissen, wie du es gerade gesagt hast. Bis ins kleinste Detail und ist nie ganz zufrieden, weil er eben aber auch Angst hat vor Hingabe. Er will sich dem jetzt nicht einfach nur hingeben, sondern er muss das hinterfragen bis ins kleinste Detail. Und 2 weitere Grundängste, die Fritz Riemann herausstellt, ist auch eine Angst vor Eigenständigkeit und vor Veränderung. Und diesen Glaubenstyp nenne ich dann ja den, der an einen Plüschgott glaubt, der eben immer wieder alles einfach simpel will, so ziemlich schwarz-weiß, weil er eben Angst hat vor Veränderung. Er will doch, dass es alles gleich bleibt, dass alles doch ganz klar da ist und da steht so. Und das hat eben ganz viel zu tun auch mit diesem Sicherheitsbedürfnis. Man fühlt sich in unterschiedlichen Situationen unterschiedlich sicher. Der eine eben, wenn er sich nicht hingeben muss und die andere vielleicht, wenn sich nichts verändert oder die mag Veränderung einfach nicht. Und jetzt ist aber das Spannende bei Gott, dass ich meine, dass Gott eben dieser nicht sichere ist, dass er weder zu simpel ist noch zu detailreich. Also natürlich ist Gott detailreich, aber dass es einen Glauben braucht, der sich eben nicht verliert in zu simplen Antworten, sich aber auch nicht verliert in einem zu detailreichen Wissen, wo dann aber einfach die persönliche Beziehung zu Gott, zu Jesus Christus darunter Schaden nimmt. Und ich glaube, dass Unsicherheit wichtiger ist und richtiger für unseren Glauben als eben eine Sicherheit, weil Unsicherheit mich immer wieder neu ins Fragen bringt und mich immer wieder auch neu zu Gott treibt mit meinen Fragen, mit meinen Zweifeln.
Du hast gerade angesprochen, du wirbst für einen quasi dritten Weg, einen Mittelweg. Das bedeutet auch, du siehst auf der einen oder anderen Seite auch ein klares Defizit. Wie würdest du ganz konkret dieses Glaubensdefizit beschreiben, das diese jeweiligen Typen erfahren letztendlich?
Auch hier natürlich etwas pauschal dargestellt, aber bei Menschen, die einen sehr simplen Glauben haben, da ist natürlich die große Stärke, dass der wirklich trägt, der gibt Trost und ich habe da die einfachen Antworten und gerade auch in unsicheren Zeiten sehnt man sich ja auch nach diesen klaren Antworten, die der Glaube ja auch geben soll. Aber das Defizit ist eben, und darüber werden wir auch noch in den nächsten Episoden zu sprechen kommen, wenn beispielsweise mal eine Dissonanz passiert, wenn Menschen in eine Krise kommen und ich dachte doch immer, Gott meint's gut mit mir, so die simple Wahrheit, aber dann plötzlich kommt eben die schwere Krebsdiagnose oder was es auch ist, da erlebe ich es viel, eben aus meinen seelsorgerlichen oder pastoralen Tätigkeiten, dass Menschen in tiefe Glaubenskrisen kommen und der Glaube irgendwie nicht mehr trägt, weil dieses Schwarz-Weiß-Denken irgendwie nicht funktioniert und man mit Dissonanzen dann nicht gut umgehen kann. Und bei dem Denkgott, also bei denen, die alles bis ins kleinste Detail wissen wollen, da erlebe ich oft, ja, vieles in unserem Glauben ist ein Geheimnis, oder? Zum Beispiel die Auferstehung von Jesus. Ja, da glaube ich dran, dass die geschichtlich passiert ist, aber historisch, also mit wissenschaftlichen Belegen, kann ich die nie beweisen, weil die Auferstehung von Jesus ist auch ein Wunder. Das ist etwas, was ich glauben darf oder die Bibel mich einlädt, das zu glauben, dass es tatsächlich stattgefunden hat. Aber es gibt keine wissenschaftlichen Beweise dafür, wenn dann überhaupt gute Indizien so. Und wenn dann da dieser Denkgott ist, der will alles bis ins kleinste Detail wissen und diese Geheimnisse des Glaubens, mit denen tut er sich schwer, aber vieles baut eben auch auf diesen Geheimnissen auf und dann fällt es ihm oft schwer, ja wirklich auch in diese Beziehung mit Gott hineinzukommen.
Als ich dieses Kapitel gelesen habe in deinem Buch, da habe ich mir natürlich auch die Frage gestellt, ja gut, auf welcher Seite vom Pferd falle ich runter? Und musste für mich sagen, ja, ich habe mich schon auch in Typ 1 wiederentdecken können. Du schreibst ja auch gerade im Verlauf deines Theologiestudiums, hast du manchmal gemerkt, es gibt oftmals keine einfachen Antworten und das habe ich auch so erlebt im Verlauf meines Theologiestudiums, dass da mir oft die einfachen Antworten nicht mehr gereicht haben und man dann oft sich ein bisschen in den Details verliert. Da konnte ich mich schon wiederentdecken und ich habe mich dann natürlich auch gefragt, ja, welcher Typ ist denn der Manuel? Wo findest du dich wieder?
Kein Kommentar. ich würde sagen, dass es bei vielen Menschen und so auch bei mir auch eine Lebensphase ist. Also in manchen Lebensphasen war ich eher dieser simple Typ und habe auch immer noch diese simplen Anteile in mir drin. Also ich kann ganz schlicht und ganz einfach um ganz für manche Menschen vielleicht auch absurde Dinge beten, wie dass ich einen guten Parkplatz finde, zum Beispiel heute Morgen. Da denken manche, das darf man doch gar nicht, ist doch unnötig, wieso machst du das? Da habe ich diese simplen Anteile in mir. Aber natürlich als Theologe und wo ich da auch in Theologie promoviert habe, da ist man natürlich auch viel in Details reingegangen und da verliere ich mich dann manchmal auch drin, wo dann wieder so das Persönliche und die Beziehung mit Jesus auch wieder so ein Stück weit auch drunter leidet. Genau, deswegen ist bei mir so ein Hin und Her und momentan ist es bei mir vielleicht eher so ein zu detailreich und mir tut immer wieder gut, wenn ich zu den simplen Sachen auch zurückkehre oder eben immer einfach hin und her schwinge und dadurch eine gute Mitte hinbekomme.
Und wie gelingt dir das? Wie kannst du selber als Manuel mit dieser Theophobie des Nichtsicheren umgehen?
Ich mach's vielleicht mal ganz praktisch, dass mir es einfach hilft, in der Bibel zu lesen und die Bibel, ich versuche sie auch unvoreingenommen zu lesen und einfach auch die Provokation von biblischen Texten einfach ja auf mich wirken zu lassen. Eine super Beispielgeschichte dafür, dass Gott nicht sicher ist oder nicht so sicher, wie wir vielleicht manchmal denken, ist eben die Tempelreinigung. Da kommt Jesus in den Tempel hinein. Die Evangelien berichten vielleicht sogar von zwei Tempelreinigungen, weil beim Johannesevangelium, bei Johannes ist es am Anfang, bei den anderen drei, bei den Synoptikern ist es am Ende. Also Jesus war da irgendwie zweimal vielleicht im Tempel und hat den gereinigt oder eigentlich muss man sagen, er hat da drin randaliert. Und es ist was, womit man einfach nicht rechnet. Und das ist nochmal, um auch nochmal zurück zum Anfang zu kommen, eben dieses nicht sichere. Und ich glaube, dass in vielen Bibelgeschichten dieses nicht sichere drinsteckt, aber wir Bibelgeschichten oft wieder glattbügeln oder schön machen und dabei in jedem Text irgendwo Spannungen sind oder Kontraste sind und die wieder wirklich wirken zu lassen und dann aber auch zu sehen, in diesem nicht sicheren, und das ist vielleicht auch jetzt die Wendung, ist Gott immer gut und meint es gut und ist voller Liebe für dich. Du kannst ihn nicht im Griff haben, du kannst ihn nicht in die Tasche stecken, aber er meint es immer gut. Aber er ist eben halt auch Gott und deswegen ist er in dem Sinn nicht sicher, dass du nicht vorhersagen kannst, immer ja so oder so. Ne? Natürlich gibt es diese grundlegenden Wahrheiten, aber ich würde eher von Gewissheiten reden und nicht von, ja, da bin ich mir jetzt absolut sicher.
Genauso wie man dich jetzt hier auch spürt mit diesem wichtigen Anliegen, man kann Gott nicht abschließend kontrollieren, man kann nicht über ihn verfügen, diese Unverfügbarkeit Gottes, das spürt man auch ganz stark in den Zeilen deines Buches, wenn man dieses Kapitel liest. Und wenn ich dich richtig verstehe, dann sprichst du dich ja auch ganz stark dafür aus, dass man Gott nicht gewissermaßen die Klauen stutzt, dem Löwen nicht die Klauen stutzen soll. Gott lässt sich eben nicht kontrollieren. Das schreibst du in deinem Buch so wortwörtlich. Und ich bin an diesem Gedanken hängen geblieben. Und als ich dann etwas weitergelesen habe, hast du jetzt gerade angesprochen, dann schreibst du, Gott ist aber trotzdem gut. Er ist energisch, er ist unberechenbar, er ist nicht sicher, aber trotzdem gut. Und da habe ich mich gefragt, weil ich habe gemerkt, wie mich das getriggert hat, wie kannst du dann am Ende diese eine Aussage dann trotzdem über Gott machen? Wie kann Gott unsicher sein und unberechenbar, aber sicher gut? Ist das nicht einfach wieder ein Weg, um mit deiner eigenen Theophobie umzugehen, dass nicht sicher am Ende nämlich vielleicht doch auch bedeuten könnte, dass Gott doch nicht gut sein kann? Wie kann man an dieser Stelle sicher sagen über einen unsicheren Gott, dass er gut ist?
Ja, das ist natürlich eine berechtigte Frage und was du jetzt hier ansprichst oder was dich da vielleicht getriggert hat, auch in deiner Theophobie, dieses Feedback habe ich schon öfters bekommen von Menschen, die mal in mein Buch reingelesen haben oder die ich um Feedback gefragt haben. Und jetzt kann ich natürlich anfangen, dir analytisch, philosophisch nochmal darzulegen, wieso ich da drauf komme und wie ich das genau meine und so weiter. Aber auch hier wieder der Blick in der Bibel, da merkt man fast alle Texte der Bibel sind Geschichten oder enthalten narrative Elemente. Und auch bei dieser Tempelreinigung, um da auch nochmal zu bleiben, bei dieser Geschichte, da kommen wir auch schnell da rein, die Geschichte jetzt auszulegen und wieso hat Jesus so agiert und so gehandelt und so weiter. Aber was ich viel spannender finde, ist es eigentlich, Geschichten zu erzählen, die das nochmal deutlicher machen, wie Jesus hier eigentlich handelt oder was hier passiert. Und ich mag deshalb die Geschichte von C.S. Lewis. Der kennt man, ihn kennt man vielleicht von Pardon, ich bin Christ oder von den Fantasieromanen Narnia. Und man merkt auch in seiner Biografie eine interessante Wendung, nämlich am Anfang hat er viel apologetisch gearbeitet, also sein Glauben philosophisch auch gerechtfertigt, warum er glaubt. Und je älter er wurde, desto mehr hat er vielleicht auch gemerkt, das kommt aber sehr an Grenzen. Und deswegen hat er angefangen, mit seiner Fantasie zu spielen und Geschichten zu erzählen. Und in der Narnia-Geschichte finde ich es eben genial, dass dieser Jesus in der Narnia-Geschichte auch vorkommt, nämlich in Gestalt eines Löwen. Und es gibt eben, und daher kommt auch diese Wendung, nicht sicher, aber gut, diese bemerkenswerte Szene, das sind ja diese vier Geschwister, die da in diese wundersame Welt kommen durch den Kleiderschrank. Und die Jüngste, die Lucy, begegnet dann diesem sprechenden Tierwesen, einem Biber mit seiner Frau. Und der erzählt ihr von eben diesem Löwen und Lucy fragt, ist er denn harmlos? Oder im Englischen steht eben, is he safe? Und er lacht dann und sagt, natürlich ist ein Löwe nicht sicher. Aber dieser Löwe meint's gut mit dir und gut mit uns. Und das ist es, wo ich eben glaube, nee, da tue ich jetzt nicht irgendwie wieder eine Spannung auflösen, sondern ich glaube, in diesem Statement ist eben diese Spannung enthalten und die Spannung bleibt auch. Ja, Gott ist nicht sicher. Er lässt sich nicht zähmen, deswegen sollte ich jetzt auch nicht anfangen, das Verhalten von Jesus im Tempel zu rechtfertigen. Warum macht er das denn jetzt? Nee, er macht's erstmal und in dem trotzdem ist er aber immer gut. Ich habe vielleicht auch ein Zitat mitgebracht, ich weiß nicht, ob ich es mal vorlesen soll, von Dorothy Sayers. Sie ist auch eine Zeitgenossin von C.S. Lewis und sie nimmt eben auch dieses Bild des Löwen und beschreibt Gott als diesen Löwen. Sie sagt, die Leute, die Jesus damals ans Kreuz schlugen, haben ihn niemals, und das muss man ihn lassen, beschuldigt, langweilig zu sein. Ganz im Gegenteil. Jesus war ihnen zu dynamisch, als dass man sich seiner sicher sein könnte. Es blieb erst späteren Generationen vorbehalten, diese alle Konventionen aufbrechende Persönlichkeit einzumummeln und ihn in einer Aura von Langeweile zu verpacken. Wir haben dem Löwen von Juda gründlichst die Klauen gestutzt, ihn als demütig und milde zertifiziert, und ihn als passendes Kuscheltier empfohlen. In diesem Zitat, finde ich, wird eben genau das wunderbar deutlich. Gott ist nicht langweilig. Gott ist nicht irgendwie auch kontrollierbar. Und es wird auch deutlich bei Jesus, in Jesus. Aber trotzdem wird immer wieder dieses Gutsein Gottes, ja, das bleibt. Aber wir müssen aufpassen, so Gott in unser theologisches System einzumummeln oder einzupacken in unserer Schublade, weil da merken wir, dass eben Jesus, ob in Wundern oder in sonstigen Zeichenhandlungen oder auch in Gesprächen, plötzlich wieder ganz anders handelt oder was ganz anderes sagt, als wir es erwartet hätten. Aber doch merken wir, es ist immer genial, was er tut und was er sagt. Aber dieses nicht sicher meint eben dieses ja nicht berechenbare und überraschende.
Ja, ich fand's auch spannend. Ich habe mir wirklich ein bisschen Gedanken darüber gemacht. Wie kann man sich das denken? Wie kann man sich das vorstellen? Und spannend ist ja immer, dass wir sind ja nicht die Ersten, die uns das fragen. Es gab schon viele Denker vor uns, die sich genau die gleichen Fragen gestellt haben. Und diese Überlegungen, die haben nicht nur bei mir oder vermutlich jetzt auch beim ein oder anderen unserer Hörerinnen und Hörern für rauchende Köpfe gesorgt. Beim Nachdenken muss ich auch ein wenig an die Kirchengeschichte des Mittelalters denken. Denn genau in diesem Punkt, die Frage nach Sicherheit, Freiheit oder eben auch der Güte Gottes, hat das dort zu ganz unterschiedlichen Gottesbildern geführt. Auf der einen Seite haben wir da vielleicht Theologen wie Thomas von Aquin, für ihn ist Gott der unbewegte Beweger, das höchste Sein, der Ursprung von allem. Gott ist vollkommen, unveränderlich, zuverlässig. Und gerade weil Gott sich nicht ändert, kann er auch gut sein. Man kann überspitzt sagen, Gott ist bei Thomas eine sichere Konstante. Er ist kein Löwe, kein Lamm, der feste Grund, auf dem alles steht. Ein Gott, der nicht überrascht, aber gerade dadurch eben auch Vertrauen ermöglicht. Und etwas später haben wir dann Theologen wie zum Beispiel Willem von Ockham, der einen ganz anderen Akzent setzt. Ockham betont diese Freiheit Gottes, das Ungezähmtsein Gottes. Gott ist nicht eine übergeordnete Ordnung von Gutem, er ist frei in seinem Wollen, er ist frei in seinem Handeln. Was Gott tut, das ist gut, weil Gott es tut. Nicht, weil wir es verstehen, nicht, weil es unseren Maßstäben passt, sondern weil Gott eben selbst der Maßstab ist. Und für mich steht dann plötzlich da eben so eine Spannung im Raum, der ich doch auch noch einmal ein bisschen nachfühlen möchte. Ein Gott, der absolut verlässlich gut ist, aber vielleicht schwer greifbar wie bei Thomas, und ein Gott, der uns zwar nahbarer scheint, weil wir bei ihm Leidenschaften entdecken und er radikal frei ist, aber uns gerade eben dadurch verunsichert. Und wirft für mich eben dann letztendlich die Frage auf, und da will ich gerne bei dir noch ein bisschen nachspüren, kann ein Gott gut sein, wenn er völlig unberechenbar ist, oder wird Gott eben vielleicht erst dann gefährlich, wenn er zu berechenbar ist? Das zielt vielleicht auch ein bisschen auf diesen Mittelweg an, von dem du schon mal ein bisschen gesprochen hast. Wie siehst du das vereinbar? Wie kann man mit dieser Spannung umgehen?
Ich glaube auf jeden Fall, dass es eben eine Sicherheit braucht oder eine Gewissheit. Wir werden da wahrscheinlich auch nochmal zu sprechen kommen in der Episode Angst vor Veränderung, wo es darum geht, ja, verändert sich Gott eigentlich? Und ein zentraler Gedanke, der kommt in meinem Buch oder in meinem theologischen Nachdenken, ist, dass bei einer Sache natürlich Gott unveränderlich ist. Und da können wir uns ja sicher oder gewiss sein oder wie auch immer, diese Tatsache, Gott ist Liebe. Das heißt, alle Handlungen, die er tut, sind eben geprägt von seinem Wesen, das Liebe ist. Er hat eine unfassbare Liebe zu uns Menschen. Und aus dieser Liebe heraus handelnd, ja, handelt er, aber eben nicht immer berechenbar. Weil sonst machen wir Gott eben, wie Dorothy Sayers auch sagt, zu einem Kuscheltier. Und wenn du jetzt verweist auf Thomas von Aquin, Willem von Ockham, dann haben beide ja auch richtige Punkte und absolut gute Gedanken. Man merkt dann aber auch wieder jetzt bei Thomas zum Beispiel, wie sehr stark philosophische Einflüsse ihn da prägen, wo man sich dann aber auch immer wieder von der Bibel selbst hinterfragen lassen darf. Wo man eben merkt, ja, die Bibel selbst ist voll mit dieser Spannung, die einfach nicht aufgelöst werden kann. Und wenn du jetzt so bohrend nachfragst, kann ich manchmal eigentlich fast immer nur dasselbe nochmal sagen, um eben diese Spannung eben aber auch einfach aufrecht zu halten. Ja, ich kann einem nicht sicheren Gott vertrauen, weil er trotz allem eben gut ist. Und auch wenn ich nicht alles verstehe, diese Zusage bleibt. Er ist gut und er ist die Liebe, auch wenn ich eben Dinge nicht verstehe. Das ist zumindest mein Ansatz. Man kann es auch anders angehen, aber das ist mein Ansatz. Vielleicht mal konkret an einem Beispiel. An einem gleich großen Beispiel, die Theodizee-Frage, warum lässt Gott Leid zu? Ich glaube, in der Kirchengeschichte gibt es drei Ansätze, wie man diese Frage beantwortet hat. Also, warum lässt Gott Leid zu? Die erste Möglichkeit zu antworten wäre, ja, Gott ist nicht allmächtig. Also, weil ich seine Allmacht rausstreiche, deshalb gibt es halt Leid, weil er es eben doch nicht verhindern kann. Oder ich sag, Gott ist nicht Liebe. Das heißt, es gibt Leid, ja, weil er es halt vielleicht doch nicht so gut mit mir meint. Oder das Dritte, warum gibt's Leid? Ich weiß es nicht. Es übersteigt meine Gedanken. Aber ich weiß trotzdem, doch, Gott ist Liebe und er ist auch allmächtig, aber es übersteigt mein Denken. Und das ist eher meine Art, Theologie zu denken, dass ich nicht vorschnell hoffentlich an diesen großen Wesenszügen oder Eigenschaften Gottes rumschraub, die durch die Kirchengeschichte hindurch immer da waren, wie jetzt die Liebe oder auch die Souveränität Gottes, sondern eher erstmal bei mir ansetze und sage, hey, ich weiß eben auch nicht alles. Und das ist für mich dieses Nicht-Sichere, auch, dass ich eben nicht alles kapiere an Gott, aber weiß und vertraue in einem persönlichen Involviertsein und Beteiligtsein, ja, vertraue, dass Gott für mich da ist und es gut meint.
Das wäre dann so ein bisschen in die Richtung vielleicht auch, was Leibniz sagt in seiner bestmöglichen aller Welten-Theorie, wenn er sagt, ja, Gott ist grundsätzlich frei, er ist nicht gezwungen, er kann tun und lassen, was er will, aber wenn er etwas tut und etwas schafft, dann immer nur das Bestmögliche, weil er gut ist. Und das ist ein Grundaxiom, von dem wir ausgehen dürfen, wo wir auch vertrauen dürfen, dass er es ist, durch seine Selbstoffenbarung, auch in der Welt, in der Geschichte, auch in Jesus Christus. Hast du vielleicht zum Abschluss, vielleicht gibt es Hörerinnen und Hörer, die uns zuhören und dem zwar folgen können, was wir sagen, aber trotzdem Mühe haben, einfach mit dieser Spannung umzugehen, zu akzeptieren, dass Gott der Nicht-Sichere ist, aber trotzdem gut. Hast du einen praktischen Impuls, einen abschließenden Gedanken, den du gerade diesen Hörerinnen und Hörern mitgeben kannst in ihren Tag?
Das ist natürlich jetzt eine super Frage. Und ich glaube, dass was ich mitgeben möchte, ist einfach diese Glaubensdemut zu haben. nämlich zu wissen, Gott ist größer als meine Gedanken und seine Wege sind nicht meine Wege. Aber egal, wie das Leben auch verläuft, oder? Zu wissen, da ist einer, der das auch eben trotz allem in seinen Händen hält. Und dieses Gutsein Gottes über alles zu stellen, was passiert, das hilft mir irgendwie in meinem Leben, ja, mit Sachen umzugeben. Nicht immer auch gleich zu sagen, das hat jetzt Sinn und das ist genauso von Gott gewollt und so. Das meine ich nicht damit, aber zu wissen, in allem bin ich trotzdem durchgetragen, weil es da jemand gibt, der sich um mich kümmert und der mich sieht.
Perfekt, vielen Dank, Manuel.